So, damit kommen wir dann zum letzten Punkt, wobei ich zunächst dann auch mal mehr oder minder sage, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle, was auch immer, potenziell gelesen haben. Herr Trostmann hat freundlicherweise mal das Papier so auf Folien aufgedröselt. Es gibt unendlich viel Detail. Was mich wesentlich mehr reizen würde, Ihnen die Frage zu stellen und auf Antworten zu hoffen, was machen wir denn damit? Das heißt, wollen wir einen Commentletter schreiben oder nicht? Ich könnte auch fragen, ob aus der 5. Etage ein Commentletter geschrieben wird oder nicht. Sie brauchen nur zu nicken oder den Kopf vertikal oder horizontal zu bewegen.
Also ich weiß nicht, in welcher Form die Stellungnahme erfolgt, aber es erfolgt auf jeden Fall auf umfangreichen Ebenen die formelle Stellungnahme der Frühstück.
Wobei ich die Inhalte potenzieller Stellungnahmen unterscheiden würde. Man kann auf alle Detailfragen eingehen. Man könnte allerdings auch so etwas mehr zu Sinn und Zweck des Ganzen Stellung nehmen. Und ich dächte, dass das mit dem Sinn und Zweck des Ganzen vielleicht noch eher das wäre, was uns reizen könnte, als tatsächlich auf alle Fragen im Detail einzugehen. Es gibt natürlich unendlich viele Details, wie man das Enforcement ausüben soll. Dazu können wir auch alle irgendwo eine persönliche Meinung haben, aber ob das so das ist, wo wir uns jetzt austoben sollen, sei mal dahingestellt. Wenn, geht es im Zweifel doch deutlicher darum, vielleicht auch nicht, wie man sich dazu stellt, ob das Enforcement in Europa verstärkt, verschärft, konvergiert werden soll und ob das, sage ich jetzt mal schon so mir, glaube ich, der Brisanz halbwegs bewusst, zu einer Erhöhung der Qualität führen würde, könnte, sollte, müsste, dürfte oder aber zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner führen würde oder aber zu viel Sand im Getriebe und eben alles andere als zu einer Qualitätsverbesserung. Grundsätzlich ist eine höhere Koordination nicht unbedingt das Gegenteil von Qualitätsverbesserung. Auf der anderen Seite, oder man kann dann auch den Hinderungsgrund an der Qualitätsverbesserung im Detail sehen und oder aber dahingehend, dass eben eine Angleichung an einer Stelle stattfindet, die in der Tat die derzeitig vorhandene Praxis hier oder da eher nicht verbessert. Ich bitte um Wortmeldung.
Also ob wir jetzt auf jede Frage eine Antwort geben müssen, kann ich jetzt im Einzelnen. Hier gibt es sicherlich einige, die uns insbesondere in Deutschland eher betreffen, wo es kritischer vielleicht wird, wo man Änderungen dann erwarten müsste und man müsste dann überlegen, sind das Änderungen zum Guten oder zum Schlechten. Ich würde aber schon doch dafür plädieren, dass das DASC dann Commentletter schreibt, weil wir vertreten hier sicherlich, ich sage jetzt mal, auch mit die Kunden der DPR und dass das auch Auswirkungen haben wird auf die Kunden, ist, glaube ich, ersichtlich und aus dem Grund meine ich schon, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten. Vielleicht noch eine, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir hier die Deadline haben für die, ich habe gerade meine Folie nachgeschaut.
15. Oktober.
Also relativ früh.
Bald. Dienstag nächste Woche.
Sonst wäre es vielleicht nochmal gut gewesen, aber das schaffen wir jetzt zeitlich sehr wahrscheinlich nicht mehr, nochmal mit den Betroffenen uns auseinanderzusetzen, ein bisschen da Input zu holen, welche Auswirkungen man da aus Sicht der DPR, BaFin, wem auch immer erwartet. Können wir jetzt vielleicht nicht mehr machen in der Kürze der Zeit, aber ich würde auf jeden Fall, vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit, die Deadline ein bisschen nach draußen zu schieben. Aber, also lange Rede, kurzer Sinn, ich meine schon, wir sollten uns da zu einer Antwort bemühen.
Meine Meinung ist, dass man in Deutschland, ja, denke ich, versucht, ein Enforcement mit Augenmaß durchzuführen. Im Blick auf die Institutionen, die gewählt werden, und in Bezug auf den zweistufigen Prozess und in der Regel eben auch nicht dazu neigt, übermäßig Accounting-Standards zu interpretieren, dort, wo eben keine Interpretation weiter möglich ist. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit ein deutscher Enforcer gegängelt werden kann durch ESMA, wo dann, ich spreche jetzt aus der Perspektive des Unternehmens, welches dann vielleicht gerade einem Enforcement unterliegt, man überhaupt nicht mehr jetzt unterscheiden kann, ja, wer, ich will nicht sagen, wer tritt mich jetzt, aber wer ist es jetzt eigentlich? Ist es also nur die DPR oder ist es irgendwie eine ESMA, die dahinter steht? Und das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, also wo wir im Prinzip, um es kurz zu machen, durchaus eine starke Rolle der nationalen Enforcer sicherlich befürworten würden. Auf der anderen Seite ist es ESMA im Sinne einer, koordinierenden Stelle, was ja bisher eigentlich auch schon ist in Bezug auf, ich nenne es mal Austauschplattformen, dass das Enforcement sich eben nicht in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber das, wie gesagt, mit Augenmaß. Nicht so, dass es so ist, dass ESMA sich jetzt mal anschickt, für Europa dann wiederum die IAS, beziehungsweise die IFRS zu interpretieren. Und diese Gradlinie ist, glaube ich, schnell mal eingebrochen, je nachdem, in welcher Position man sich gerade sieht. Insbesondere, wenn man eben vielleicht weiter westlich von uns unterwegs ist und dort sich stärker fühlt, dann ist das vielleicht nicht unbedingt immer sachgerecht. Und das wären für mich zwei Punkte, die irgendwie Bestandteil des Comment Letters sein sollen.
Ich würde auch vorschlagen, dass wir uns äußern. Ich würde aber vorschlagen, dass wir Abstand davon nehmen, alle und jede Fragen zu beantworten, ja. Sondern wir sollten im Grunde genommen halt antworten in unserer Eigenschaft als Standardsetzer auf dem Gebiet der Bilanzierung. Und nicht im Grunde genommen aus einer anderen Perspektive. Das heißt, ich würde nur diejenigen Fragen nehmen, bei denen es wirklich offensichtlich um einen Punkt gibt, wo wir als Accounting Standard Setter einen Berührungspunkt haben. Und alle anderen Fragen würde ich schlicht und einfach nicht kommentieren.
Was aus Sicht der Prüfstelle wichtige Punkte sind, also sie hat es ja angesprochen mit dem Thema Harmonisierung. Die Guideline spricht auch an, dass sie sagt, die Enforcer sollen die Möglichkeit haben, sowohl bei dem Preparer als auch bei dessen Auditor Informationen abfragen zu können. Das ist ja etwas, das in Deutschland praktisch schon State of the Art ist. Und da würde man sagen, ja, sozusagen, wenn man ein harmonisches Enforcement in Europa haben will, dann ist das natürlich eine absolut sinnvolle Anforderung. Also man kann sich mit der Frage der Abstufung, als der Preparer, dann der Auditor oder wie auch immer, kann man sich natürlich immer darüber diskutieren. Aber es ist natürlich kein einheitliches Enforcement in Europa, wenn ein Enforcer nur auf öffentlich zugängliche Informationen zugreifen kann und der andere Enforcer spricht das Unternehmen an und geht ins Detail. Also in dem Sinne braucht man natürlich eine Harmonisierung, dass die Anforderungen gleich sind. Wenn man Harmonisierung aber so versteht, was in dem Draft möglicherweise auch sozusagen durchschimmert, dass jedes Accounting-Thema, das irgendwie kritisch ist, vorab bei ESMA diskutiert werden muss und man dann sozusagen genau in dieses Thema kommt, wer tritt mich jetzt eigentlich, dann ist das eine Frage, die dann wahrscheinlich zu einer unheimlichen Komplexität führen würde. Und die aus unserer Sicht auch gar nicht mehr steuerbar erscheint. Also würde man, wir haben zum Beispiel ja im Jahr, wie viele Fälle machen wir, irgendwie 100 bis 140, sage ich mal im Groben. Die Franzosen, wenn wir dann alle zusammennehmen, die Holländer prüfen, glaube ich, jedes Unternehmen, das sie haben. Und man würde jeden kritischen Punkt zu einer ESMA-Sitzung bringen. Und er würde dann bei ESMA sozusagen dann quasi, das soll ja dann auch die, sozusagen der Tenor von der ESMA soll dann quasi auch verbindlich sein. Dann wird das natürlich eine Frage, ob man den jeweiligen Sachverhalten dann überhaupt noch gerecht werden kann. Weil das würde sich ja dann alles auf 2-Minuten-Beiträge reduzieren, die der Komplexität des Sachverhalts möglicherweise gar nicht mehr gerecht werden kann. Deshalb ist es wahrscheinlich so, dass man es naheliegend ist, dass die Prozesse des Enforcements gleich sein sollen, aber die aus unserer Sicht aber die Entscheidungen dann jeweils bei den nationalen Enforcern bleiben sollten. Was der Berufsstelle dann noch ein Punkt war, der wichtig war, ist natürlich die Frage, dass Enforcement von einem Buddy durchgeführt werden soll. Also da sind auch Zungenschläge drin, wo nicht ganz klar ist, wie sind die dann am Ende zu interpretieren. Heißt das dann, dass ein zweistufiges Modell in so einem Enforcement-Verfahren dann nicht mehr möglich ist? Was natürlich die Prüfstelle für nicht ratsam hält, da sie das deutsche System für gut adaptiert hält und auch für absolut funktionsfähig. Und das ist halt auch ein Punkt sozusagen, wo man, wo es der Prüfstelle wichtig ist, dass die Guideline sozusagen offen ist sozusagen für sozusagen auch das bewährte zweistufige Verfahren. Also dass sozusagen die durch die Guideline dann nicht mehr Fragen aufgeworfen werden, als sie Antworten gibt.
Es gibt 20 Fragen in dem Papier. Und in den 20 Fragen sind einige, die sich auf die Produktpalette, sage ich jetzt mal so, beziehen. Das heißt, es wird etwas von Preclearance gesprochen. Preclearance gibt es mit Sicherheit in unterschiedlichen Varianten, was nicht zuletzt natürlich auch an der Institution, die dahinter steht, liegt. Denn dass eine Behörde eine andere Preclearance abgeben kann, als es die Prüfstelle macht, ist relativ aus dem rechtlichen Rahmenwerk her offensichtlich. Es gibt die Frage nach Prospekten. Wenn ich es richtig verstehe, sind noch Prospekte alles andere als einheitlich in Europa angesiedelt und hier offensichtlich in Deutschland auch in einem völlig anderen Rahmen. Aber wäre diese angebotene Produkt oder die ja angebotene oder die Zwangsangebotsliste der Produkte etwas, wo man zu Stellung nehmen würde, oder würde das angebotene Produkt, was sich eben im Moment auf jährliche Abschlüsse, Zwischenabschlüsse, etwas Preclearance, aber keine Prospekte bei uns bezieht, das, was wir ansprechen wollten, oder das, was wir außen vor lassen?
Ich habe eine Frage im Vorfeld. Wenn die ESMA Preclearance erwähnt, bedeutet das, dass die ESMA sich auch anschickt, Preclearance durchzuführen? Wenn sie das tut, ist es dann für deutsche Unternehmen, die eine Preclearance-Anfrage haben, in Zukunft schicklicher, sich an die ESMA zu richten, weil die DPR natürlich eine Preclearance durchführen kann, nur hinterher nicht garantieren kann, dass im Falle einer Prüfung auch hundertprozentig das Bestand haben wird? Wird das bei ESMA anders sein? Oder wie schickt sich dieses Preclearance an? Also das ist mir rein technisch noch nicht ganz klar, ob dort der ESMA dann, also erstens, ob diese Möglichkeit besteht und zweitens, ob der ESMA dann eine andere, ich sag mal, Instanzenwirkung zukommt, weil das wäre für mich wirklich ein entscheidender Punkt, wo ich einen Unterschied sehen würde. Also sprich, ob überhaupt diese Möglichkeit in Unternehmen, wenn dann eingeräumt werden würde, sagen wir jetzt mal den Deutschen, und dann welche Wirkung das entfacht.
Vorstellen, weil es ja dann auch ein besonders kritischer Sachverhalt ist, würde ich ja eigentlich nichts anderes dafür sprechen, dass wenn Sie es zum Beispiel bei der Prüfstelle vortragen, dass die Prüfstelle, bevor sie es entscheidet in einem harmonisierten System, in einer, dann bei ESMA vortragen müsste und bei ESMA dann diskutiert würde, ob das jetzt geht oder nicht, und die Prüfstelle dann mehr oder weniger als Briefzusteller dann Bescheid gibt, wie dann bei ESMA der Tenor war. Ne? Das ist die Frage, ähnlich, was man ja auch bei den Kompetenzen zwischen obersten Bundesgerichten und EuGA dann, wahrscheinlich hat man so eine ähnliche Fragestellung dann auch hier.
Aber dann ist die Grenze natürlich zu einem Agenturmodell fließend. Also dass im Prinzip die DPR nur eine Agentur, ich sag mal, der ESMA dann hinterher wird. Und ESMA sich dann eben anschickt, gerade in diesen Preclearance-Fragen, die, ja, vorsichtig gesagt, eine Art Interpretationshoheit zu haben. Und darüber hinaus dann, und das wäre das, was ich
was wir jetzt eben auch gerade nicht beantwortet haben, ob es tatsächlich auch für Unternehmen direkt der Zugang zu ESMA wert oder zu werden wäre. Das ist nicht vorgesehen.
Ich habe mit Sicherheit nicht alle Querverbindungen gesehen oder im Kopfe. Es wird in Artikel oder Paragraph oder was auch immer 42 gesagt, for financial information other than that contained in prospectuses, ex post enforcement is the usual procedure. Pre-clearance, if part of a formal process, is also permitted, provided that the issuer has finalized its position on the accounting treatment concerned. Das ist der einzige fett gedruckte Paragraph. Das heißt, auch in den darauf folgenden gleichen Paragraphen wird zunächst, und insofern fehlt mir das, aber nicht darauf eingegangen, ob diese Dinge, die als permitted angesehen werden und provided that the issue has finalized und dass es da ein Procedure gibt, ob das in das gesamte Koordinierungsfeld reingehört oder so, ist dem so nicht notwendigerweise zu entnehmen.
Und deshalb
die Zuordnung zu seinem Enforcer habe ich so in Erinnerung, habe ich aber auch längere Zeit nicht reingeguckt, da habe ich ja eine begrenzte Wahl, im Prinzip, wenn ich nur einen Wohnsitz, sage ich jetzt mal, in Berlin habe, dann lande ich im Zweifel hier in der Zimmerstraße. Wenn ich aber neben meinem Wohnsitz in Berlin auch noch einen Wohnsitz in Paris habe, kann ich bis zum gewissen Grade mir aussuchen, ob ich in Paris oder in Berlin enforced werde. Und wenn ich aus Tel Aviv oder wie auch immer komme, dann bin ich natürlich auch an irgendeiner bestimmten Börse zugelassen, aber auch dann gibt es eigentlich eine Zuordnung zu einem bestimmten Enforcer und der Enforcer hängt nach meinem Dafürhalten weniger vom Wohnsitz als vom Markt ab. Das heißt, ich würde ja sonst zum Beispiel den aus Tel Aviv nie in Europa irgendwie kriegen. Und wenn der Holländer eben keinen holländischen Markt, sondern einen deutschen Markt nimmt, dann fällt der potenziell zunächst mal im Zweifel unter das deutsche Enforcement und nicht unter das
holländische. Das kann ich also insbesondere für das Enforcement klar verstehen. Man sollte eben nur aufpassen, dass im Rahmen einer Pre-Clearance, die ja jetzt nichts direkt mit Enforcement zu tun hat, sich nicht die ESMA selber, sagen wir mal, die Weihen gibt und die Schulter klappen, dass sie sagt, doch wieso, die können doch auch alle zu mir kommen, weil dann ist es viel kürzer, dann müssen die nationalen Standardsetter sich da, die nationalen Enforcer sich darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, das ist uns eigentlich egal, die können sowohl als auch. Also das ist schwebt für mich halt noch so ein bisschen im Raum.
Aber Herr Schlüber, wenn Sie, also wenn es wirklich das Ergebnis wäre, dass die Entscheidung am Ende sozusagen beim tatsächlichen Enforcement zentral getroffen würden, dann müssten Sie sogar ein persönliches Interesse daran haben, dass die Prüfstelle das vorab bei der ESMA vorträgt, um dann sicher sein zu können, dass nicht die ESMA dann sagt, was kümmert mich das Geschwätz der Prüfstelle.
Mein Punkt war ja dann im Gegenteil, ich kaufe die Prüfstelle aus, ich gehe direkt dann an die ESMA. Ja, dass die weil wenn das passieren würde, ich glaube, was dann naheliegend ist, dass die Unternehmen sagen, ja wieso, da habe ich dann allenfalls das stille Postprinzip, ja, die DPR hat eh nur eine begrenzte Zeit, das vorzustellen, dann gehe ich doch direkt zur ESMA und lasse die DPR außen vor. Und insbesondere dann, und das war mein Punkt, wenn die Wirkung einer Pre-Clearance der DPR unterschiedlich ist zu der Wirkung einer ESMA, weil die ESMA mehr im Status der BaFin ist, also ist halt ein interessantes Feld.
Müsste ich nachsehen? Kann ich nachsehen? Werde ich nachsehen? Nach meinem Verständnis hat die ESMA noch keinen direkten Briefkasten für irgendeinen Issuer, weil jeder Issuer erstmal sein Homeland-Prinzip hat.
Jo, vor allem, also das Pre-Clearance wird ja in Europa auch ganz unterschiedlich gesehen. Also zum Beispiel die Engländer lehnen das ja kategorisch ab, ein Pre-Clearance. Also von daher kann es in dem Sinne kein europäisches Pre-Clearance Status Quo geben. Na, also wir haben ja dieses, dass wir Arising Issues diskutieren müssen, aber das darf man natürlich jetzt nicht gleichsetzen mit Pre-Clearance.
Was aber letzten Endes dann zu dem Thema führt, mit allen Ecken und Kanten oder wie auch immer man das nennen soll, dass die Unterhaltung über ein Arising Issue eben früher oder später in Probleme reinlaufen kann, weil es an unterschiedlichen Stellen vorab abgenickt wird und letzten Endes irgendwo entschieden wird. Und wenn der letztendliche Entscheider bei dem Abnicken alles andere als dabei war,
nicht mal so die einzelnen Questions und diese, die sind ja in so gewissen Headlines immer aufgeführt, mal durchgehe, dann würde ich jetzt mal behaupten, dieses, was unter Punkt. Ach ja, mal gucken. Ist zur Frage 14 läuft. Examination Procedures und so weiter. Da habe ich jetzt nichts irgendwie gesehen, was einen irgendwo groß beunruhigen könnte.
Aber zum Beispiel das mit den Preclearance ist ja davor, ne?
Ja, gut. Ich sage jetzt mal den Preclearance, aber das hätte ich, sehe ich jetzt nicht als Problem, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, ich kann als Deutscher, wenn ich in Deutschland in Frankfurt gelistet bin, dann kann ich nicht direkt nach Brüssel gehen. Also, oder kann ich nicht zur ESMA gehen, dann bin ich da gebunden. Also von daher, ich sage auch nicht, dass in diesen bis Frage 14 nicht ein oder zwei Sachen drin sind, wo man auch sich zu äußern könnte. Ich glaube, wo sicherlich die wesentlichen Punkte sind, sind die einmal die Enforcement Actions, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da all das, was da drin steht, im Moment hier in Deutschland schon, wenn ich allein auf Folie 29 mal gehe, der oberste Bullet, there are immaterial departures left intentionally uncorrected. Immaterial departure. The enforcer should require for its correction. Also bei den Enforcement Actions müsste man, glaube ich, mal genauer hingucken. Da bin ich mir auch nicht sicher. Das haben Sie sich ja sehr wahrscheinlich auch mal angeguckt. Da müsste man nochmal drüber reden.
Ja,
und bei der European Coordination, die danach kommt. Also da gibt es so ein paar Sachen, die einerseits natürlich grundsätzlich nicht schlecht ist, dass man das koordiniert. Das ist ja auch der Ruf, den man immer hört. Bitte Enforcer, jetzt koordiniert euch doch mal. Aber in der Art und Weise, wie es hier ist, dass man für jeden einzelnen Fall, das finde ich auch sehr schön, wenn man da auf Folie 35 geht, wo da die Einzelfälle aufgeführt werden, wo man eben halt vorher das alles klären soll, da bleibt ja kaum noch was, was man nicht mehr klären soll, dass man davon, also da habe ich auch Bauchschmerzen mit, aber dass man vielleicht dieses Thema, wie es im Moment schon läuft, dass man Fälle diskutiert, feststellt, hattet ihr das auch, wir haben die Entscheidung getroffen, ihr habt die, oh, da können wir uns eigentlich, ja, dann gehen wir es halt zum entsprechenden Gremium, um das zu klären. Ich glaube, also das sollte vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter laufen, weil das ist sicherlich auch was für Preparer und für Auditor nicht so schön ist, wenn eben halt Enforcer da vollkommen andere Meinung haben. Also das wären jetzt für mich mal so die beiden, ne, anderen gibt es auch sicherlich ein oder zwei Sachen noch, aber das scheinen mir so die Schwerpunkte zu sein, wo man zu dem noch was sagen sollte.
Also sage ich jetzt mal so rum, 15 bis 20.
Das waren so für mich die, also auch nicht in jedem. Ich habe mir da mal einige so gegilbt, wo man sicherlich die Frage stellen kann, geht das nicht über das Ziel hinaus? Aber das sind so die Enforcement Actions und die Coordination. Das waren, glaube ich, auch so ein bisschen die hier angeklungen sind. Was man da so
und dann zum Schluss die Veröffentlichung.
Ja, ja.
Die Nummer 9 ist ja auch schon davor.
Question 9, hat sie?
Guideline 9, Immaterial Departure. Also Folie 29
hat er. Ja,
das ist ja im Prinzip Vorsatz, also mehr oder
weniger. Ja, das Enforcement. Vorsatz, das Enforcement Action.
Enforcement war Vorsatz.
Also doch 15 bis 20 in etwa.
Das sind dann die, die man sich mal genauer anguckt.
Was konzeptionell denke ich auch noch so spannende Fragen sind in diesen auf der Folie 17.
Künzelmann könnte freundlicher. Danke.
Do you agree that enforcers should have adequate independence from each of government, issuers, auditors, other market participants and regulated markets und so weiter? Das ist natürlich auch so ein Thema. Da könnte man zum Beispiel die Frage stellen, ist die BaFin zum Beispiel als quasi untergeordnete Bundesbehörde, ist die in dem Sinne independent von Government? Oder Enforcement should not be delegated to market operators. Okay, das würde auf unseren Verein nicht zutreffen, aber zum Beispiel auf die Schweiz, die hat ja so ein Modell, dass es der Market Operator macht. Aber zum Beispiel, dass es auch gewährleistet, dass das deutsche Modell möglich ist, dass man ein zweistufiges Verfahren hat. Das ist für die Berufsstelle natürlich dann ein wichtiger Punkt, wie man sozusagen diese konzeptionelle Denkweise der ESMA sozusagen interpretiert. Was soll da endgültig in eine Richtlinie rein, wenn man davon Single Enforcer spricht und Independent from Government etc. Was soll das eigentlich dann in der Umsetzung bedeuten?
Das wäre auch meine Frage. Haben Sie denn eine Zielvorstellung, sozusagen, was das dann genau heißen soll? Oder was ist das Zielmodell, das die vor Augen haben?
Also bei der Brühstelle sozusagen sagt man, dass man bei vielen, was jetzt in der Guideline drin steht, noch klaren Interpretationsbedarf hat. Dass man nicht weiß, sozusagen, was heißt das jetzt? Also heißt das, dass es ein zweistufiges Modell ausschließt? Heißt es das nicht? Ne? Zum Beispiel, wie interpretieren Sie independent from government? Heißt das, da würde ich ja eigentlich sagen, eine Bundesbehörde kann nicht im Enforcement die qua Gesetz weisungsgebunden arbeitet, ist natürlich beispielsweise, könnte da eine schwierige Frage sein. Das sind ja alles, dann der Teufel steckt dann in der Auslegung. Ne?
Das würde aber bedeuten, dass man in Deutschland kein Enforcement hat.
Also, wenn Sie dann so wollen, sozusagen, genau, aber also.
Das in aller Neutralität stellt bei mir die Frage, sollen, wollen, dürfen wir uns in diese Konstruktfragen auch einbringen?
Also ich fand das ganz charmant, was zuvor eigentlich auch schon gesagt wurde. Also im Prinzip, wir sollten das aus unserer Perspektive sollten wir das angehen und also dem konnte ich einiges abgewinnen, dass man sagt, wir sind eigentlich eine Institution, die eng geknüpft ist an Bilanzierungsvorschriften und soweit das aus unserem Blickwinkel kommentiert werden kann, dann sollten wir das auch auf jeden Fall tun. Also das würde ich hier einfach so als Hypothese mal hinstellen in den Raum.
Daraus würde ich ableiten, dass wir eher bei 15 ansetzen und nicht früher.
Ja, ich sage mal, die einzige andere, die ich noch sehen werde, wäre Q8, wenn ich in die Preclearance hineingehe, weil das zwangsläufig einen gewollten oder ungewollten Konnex haben kann zur Interpretation. Ja, denn ich meine, ich habe grundsätzlich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder eine dringende Anfrage an IFRIX schicken, weiß aber, dass wenn es gut läuft, ich vielleicht in 6 Monaten eine Antwort bekomme. Das ist vielleicht ein bisschen spät, kann ich an den Regulator gehen, aber wenn der Regulator im Grunde genommen auch keine klare Grundlage hat, dann muss er im Grunde genommen doch interpretieren. Und dann ist natürlich, wenn man das Konfliktfeld...
Siehe unsere Diskussion von vorhin.
Ja, offen, aber ich glaube, das ist unvermeidlich. Also ich glaube, Christoph hat das ja vorhin auch gesagt, wenn ich Preclearance mache, wenn ich in irgendeiner Form enforce, werde ich immer ein Stück weit auslegen, auch wir Auditors legen ein Stück weit aus. Ja, es ist einfach so. Ich meine, wenn die Texte alle klar wären, müsste man nichts auslegen. Das wäre, so simpel ist das, oder? Aber ich würde eben tatsächlich sagen, wir können natürlich theoretisch alle Fragen beantworten, so aus for the European Public Good.
Ja, aber ich hätte da Q3 zum Beispiel im Visier dahingehend gesehen, dass ein Common European Approach oder ein More Common European Approach zunächst mal viele Argumente für sich hat, um eben ein europäisches Level Playing Field zu haben, das dann aber direkt dahinter kommen muss, dass however, dass dem nicht, ich weiß nicht was, geopfert werden darf.
Aber das ist, glaube ich, dann das Problem, wenn du 28 Enforcement-Mechanismen hast in Europa und noch einen super, super nationalen Mechanismus, dann ist die Frage, okay, welcher sticht denn nachher?
Ja, auf der anderen Seite, wenn hier vorne gefragt wird, do you agree that the common European approach to enforcement is, dann kann man noch sagen, man könnte an dem required rumkauen.
Ja. Desirable oder was weiß ich. Oder
in order to avoid regulatory arbitrage, natürlich sind wir auch gegen regulatory arbitrage. Ich meine, was aber, für eine Frage.
Aber mal ganz ehrlich, also ich meine, ich finde die Frage so fast ein bisschen suggestiv, ja. Klar. Also ich weiß nicht, ob irgendeiner sich jetzt nun auf den Weg nach Albanien macht, weil die vielleicht mit dem Enforcement noch nicht so weit sind, ja. Also ich meine, die Frage, die ist so ist so ein bisschen dümmlich, finde ich. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man ist jetzt hier unterwegs in den großen Staaten, sag ich mal, wirtschaftlicher Bedeutung, dann würde ich schon sagen, ja, die mögen sich möglichst nicht ausschließen. Aber auf der anderen Seite, die eigentliche Frage ist glaube ich, eher tatsächlich die, wo ist das Enforcement angesiedelt? Ja, habe ich eine direkte Weisungsbefugnis in irgendeiner Form tatsächlich von einer Governmental-Stelle? Das wäre für mich eine spannendere Frage. Und wenn ja, was heißt das dann? Ich meine, ich habe einen Fall nun in Erinnerung, wo wir in übles Fahrwasser gekommen sind, weil unsere spanischen Kollegen eine Bank am Wickel hatten, die mit ihrem Regulator da irgendwas ausgekaspert hatte, dummerweise hier 3 Papierchen zum Handel begeben hat und dann auch hier praktisch in die Prüfung geraten ist und dann relativ schnell der Ruf laut wurde, was macht ihr da hinten? Ja. Ich meine, da ist dann die Frage, gut, habe ich ein einheitliches Set an Guidelines, nachdem ich im Grunde genommen prüfe? Das wäre für mich eigentlich die wichtigere Frage. Und solange ich das nicht habe, muss ich in irgendeiner Form, glaube ich, eine Vorfahrtsregel festlegen. Also, wer sticht? Ja, Sitzland oder was auch immer. Aber das Dümmste, was uns passieren kann, ist, dass wir im Grunde genommen aus 2 oder 3 oder mehr Ländern im Grunde genommen auf denselben Abschluss im Grunde genommen unterschiedliche Meinungen bekommen. Ja, das führt dann beim Preparer zum Problem, das führt beim Auditor zum Problem und für den Enforcer ist es natürlich auch nie angenehm. Nicht?
Also ein Level Playing Field möchte sicherlich jeder haben, das sehe ich auch als erstrebenswert an. Die Frage ist aber dann, wie schaffe ich es, das herzustellen? Die eine Möglichkeit wäre die zwangsweise Koordination oder es gibt einen Top, der die anderen trumpt, ja, oder wir sagen, ja, wir setzen uns zusammen und stellen fest, dass es Unterschiede gibt und wenn es die gibt, dann geben wir sie eben halt an eine, ich würde Letzteres präferieren. Also deswegen, wenn man sagt, wollt ihr, dass das koordiniert wird? Ja, in dem Sinne schon, also und stimmt euch auch ab und redet weiter miteinander und stellt fest, wo es Unterschiede in den Meinungen gibt, aber das sollte dann nicht in einem Mechanismus die eine Lösung stattfinden, wie sie jetzt hier beschrieben wird. Oder sogar noch höher, es war, man ruft mal an in Paris und sagt, wie ist denn jetzt die Antwort? Wir sitzen jetzt gar nicht mehr am Tisch. So, dass man in diese Richtung da eher geht.
Vielleicht auch so, wie man es von der WP-Gesellschaft, ich verwende jetzt mal den Begriff, dass es eine Konsultationspflicht gibt, aber die Entscheidung natürlich dann lokal vor Ort bleibt, um einfach den nationalen Besonderheiten dann gerecht werden zu können und der Komplexität des Sachverhalts.
Wobei es aber natürlich auch mit gerade nationalen Besonderheiten so Fälle gibt, die mich eher skeptisch stimmen, nämlich die, wo jemand klargelegt hat, wie die Griechenland-Papiere abzuschreiben sind, wo der Ruf nach der nationalen Besonderheit erfolgt, obwohl er letzten Endes nicht begründbar ist. Aber was nützt es mir, wenn man in irgendwelchem südwestlichen Staat oder westlichen Staat von hier aus auch immer 50% sagt und im nächsten Staat 51, im dritten 55%? Das ist das falsche Herangehen als in Forsten.
Einverstanden. Also ich wollte damit zum Ausdruck bringen, also dass man bei ESMA jetzt nicht die deutsche Zinsschranke oder so erklären muss und dafür 2 Minuten Zeit hat und daraus dann eine Entscheidung getroffen wird. Ne? Also das ist völlig klar. Also das kann ich, man kann nicht gleichzeitig die Frage stellen, wollt ihr Arbitrage haben? Nein. Und dann sagt man nationale Besonderheiten, jeder macht dann doch, was er will. Also das kann natürlich nicht das Ergebnis sein.
Aber ist dann die Frage nicht eigentlich implizit eine andere? Ist dann die Frage nicht eigentlich die, müssen wir nicht an einem gemeinsamen Wertpapierrecht arbeiten? Ich meine, wenn wir das gemeinsame Bilanzierungsrecht haben, okay, aber solange ich im Grunde genommen unterschiedliche Listing-Vorschriften habe, kann ich mich natürlich auch im Kopf stellen, ja. Wenn eben dann die Regulation einmal von der privaten Stelle, einmal von einem Ministerium, einmal von einer Bundesoberbehörde, von einer Zentralbank irgendwie wahrgenommen wird, dann muss ich mich nicht wundern, dass sowas dabei rauskommt.
Aber das ist Europa.
Ja, schon, natürlich, aber ich sag mal, jetzt zu sagen, eine supranationale Behörde in Europa schwingt sich auf, im Grunde genommen all diese europäischen Probleme mit einem Federstrich zu überkommen, ist nach meinem Dafürhalten der falsche Weg. Das Ziel, glaube ich, ist richtig, was Sie haben, aber
der Weg.
Naja, man argwöhnt ein Stück weit, dass man sagt, also hier werden alle anderen etablierten Mechanismen ausgehebelt und ich glaube nicht, dass das weise oder ratsam ist. Ja.
Das ist ja im Prinzip das, was relativ indirekt Herr Blöhing gestern gesagt hat, ein Glück, dass ab und an Juristen die warnende Hand heben dürfen und sagen, es funktioniert aber nicht. Wo Worauf ich noch ganz gerne eingehen würde, ist so in etwa 19 und insbesondere 20. Das ist die Transparenz der Entscheidungen und deren Veröffentlichung und die gesamte Datenbank. Das ist bisher ja noch etwas zurückhaltender. Es ist nicht so, dass wir da real-time die ganze Zeit alle dran kämen.
Das ist ja auch so, dass in der Datenbank kein einziger deutscher Fall auftaucht, weil wir vom HGB aus oder die Prüfstelle zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Und die ESMA-Entscheidungen, die veröffentlicht werden, über den vergleichsweise kürzeren Text, den wir in unseren Fehlerverstellungen haben, hinausgehen, hat man vom BMJ die Auffassung vertreten, das würde dann möglicherweise im Widerspruch zu unserem Verschwiegenheitsgebot stehen. Deshalb sind bislang keine deutschen Entscheidungen in einer ESMA-Datenbank zur Veröffentlichung freigegeben.
Was uns bewusst sein muss und was die Frage stellt, ob wir deshalb diesen beiden Fragen aus dem Wege gehen wollen oder trotzdem etwas dazu sagen wollen.
Keine deutschen Entscheidungen in Bezug auf Hinweise oder auf
Fehlerverstellungen.
Also aber die werden doch eh öffentlich gemacht.
Ja, aber wenn Sie das vergleichen mit den wenn Sie das vergleichen mit den ESMA-Entscheidungen, ist das sehr, sehr komprimiert. Also ESMA ist eine große Sachverhaltsdarstellung und dann die Conclusion und von daher gesehen geht das weiter als das, was ne, wir sind ja vom Gesetzes wegen die notwendigen Bestandteile werden veröffentlicht. Und wenn es dann darüber hinausgeht, was ESMA veröffentlicht, würde das dann im Widerspruch stehen zum Verschwiegenheitsgebot.
Was einerseits so kommentiert werden könnte, dass auch da eine rechtliche Angleichung die Voraussetzung wäre, das überhaupt mal anzugehen. Denn das kann ja nicht über diese rechtliche Voraussetzung so schlicht hinwegspringen.
Schon. Aber ich stelle mir die Frage, ist das eigentlich überhaupt interessant?
Das wäre meine Ausgangsfrage.
Ja, ja, eben. Also ich meine, was interessiert mich, ob Rover falsch bilanziert hat? Habe ich da irgendwas davon? Richtig, aber das bringt mich ja eigentlich was anderes. Das bringt mich dann nämlich eher auf diese Batches, die da aus der EECS-Datenbank kommen, wo ich sage, ich habe anonymisierte oder generalisierte Fälle, wo ich sage, wie ist dies oder jenes auszulegen oder so etwas. Das kann ich verstehen. Aber die Tatsache, dass ich eine konkrete Fallbeschreibung bei einem konkreten Mandanten mit einer Fehlerfeststellung geahndet hat, das interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Ich meine, ich hänge noch nicht ständig da an der Datenbank des OLG Frankfurt und gucke mir an, welche WPHG-Fälle da in irgendeiner Form aufgekommen sind, sondern was mich interessiert ist im Grunde genommen, ich habe ein Bilanzierungsproblem, ich stelle fest, in IFRS finde ich nichts, bei IFRIC ist kein NIFRIC rausgegangen, dann gehe ich die Big-Four-Kommentare durch, finde auch nichts, ja, bei ADS gucke ich vielleicht nochmal rein, so, und dann sage ich, okay, was kann ich denn noch kriegen?
Ich kann es machen.
Dann kommt vielleicht die ESMA Dinge im Grunde genommen um die Ecke, aber da interessiert mich eben nicht die Fehlerfeststellung, sondern da interessiert mich dann praktisch die Q&A. Ja. Da wäre ich daran interessiert, dass die in irgendeiner Form halt offen gemacht werden. Und da ist dann die Frage, gibt es wirklich so hinreichend Material, dass man sagt, die Fälle sind nicht alle so spezifisch, dass man sagt, das ist sowieso alles Facts and Circumstances, sondern da kann man halt wirklich irgendwas mit anfangen.
In der ESMA-Datenbank ist es gegenwärtig auch nicht so, dass der Name quasi draufsteht, aber man kann natürlich, das war auch der Grund, warum die deutsche Entscheidung dann doch nicht drinstehen, man kann es natürlich, wenn man wollte, kann man natürlich nachvollziehen. Also kann man natürlich sich auf die Suche machen und sagen, welcher Fall ist das denn nun? Und das dann zuordnen. Also gegenwärtig veröffentlicht ja die ESMA ihre Entscheidung in relativ losen Zusammenhang und sie setzen auch mehr oder weniger Einstimmigkeit voraus, dass in die Datenbank die Fälle überhaupt eingestellt werden, sodass häufig dann auch wirklich also Entscheidungen drin sind, die aus technischen Gesichtspunkten nicht wahnsinnig interessant sind, weil sie dann wirklich so wirklich absolute Common Sense Fragen sind. Und diese Datenbank, oder was man gegenwärtig als Datenbank bezeichnet, ist dann auch nicht wahnsinnig koordiniert, also sie können nicht draufdrücken und sagen, ich möchte jetzt alle IAS 39 Entscheidungen haben, die ESMA jemals gemacht hat, sondern sie müssen alle Veröffentlichungen durchgehen und da könnte man sicherlich das irgendwie convenient gestalten, dass es eine schöne Datenbank gibt und die Frage, was kommt da eigentlich rein? Also kommen da Common Sense Sachen rein oder
haben wir damit alles Futter, was wir brauchen?
Folie 28, whenever material misstatement is detected, enforce a should, following actions, und dann sind da drei Dinge, und wenn ich mich ganz irre, ist die DPA doch gar nicht dazu in der Lage, ein Restatement und so weiter zu verlangen.
Ne? Also das ist ja auch ein Punkt, der in Europa nicht harmonisiert ist, also die Actions sind völlig unterschiedlich, also und in Deutschland können wir quasi auch in dem Sinne ein Restatement gar nicht verlangen. Also die BaFin kann die Fehlerveröffentlichung verlangen, aber sozusagen das eigentliche Restatement ist dann Aufgabe des Vorstands. Also das sind aber auch Punkte, die nicht harmonisiert sind. Also das ist im jedem Land unterschiedlich. Also manche Länder haben auch keine Fehlerveröffentlichung. Also es wird ja manchmal auch kritisiert, das deutsche Verfahren mit der Fehlerveröffentlichung sei nachteilig, weil man dann an den Pranger gestellt wird, und in anderen Ländern gibt es dieses Verfahren. Ich glaube, die Engländer weisen im Grunde die Unternehmen darauf hin und sagen, bitte ändern. Auch das ist in dem Sinne nicht harmonisiert. Und
das wäre dann möglicherweise auch ein Punkt von denen, zu denen man eine Antwort geben könnte. Weil das sind auch Punkte, die, ich sag jetzt mal, die Constituents des DLC schon betreffen.
Verpackung.
Vielleicht noch eine, auch wenn ich jetzt hier möglicherweise oute, dass ich das nicht weiß, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch nochmal an Sie, Herr Kunzmann, Folie 16. Da hatten Sie auch eben drüber gesprochen, in manche haben emailt, und in Deutschland ist es ja auch relativ weitgehend, was kann ich denn jetzt, welche Möglichkeiten habe ich als Enforcer vorzugehen? Da gibt es halt manche, ich glaube Holland, die können halt nur im Internet und wie auch immer. Und dann kommt hier dieser Punkt B, any information documentation relevant for enforcement at least from the issuer and the auditors. Soweit ich weiß, dürfen wir ja Sachen sowieso nur weggeben, wenn wir entbunden sind von, also das wäre auch so ein Punkt, ich sag mal, das sind so Dinge, auf die man achten muss, ändert sich da was im Vergleich zu dem, was wir bisher haben? Und finden wir das, oder unsere Constituents, haben die damit ein Problem, ja oder nein? Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das tatsächlich ein Punkt ist.
Ich meine, zu dem Fall gab es schon eine OLG-Entscheidung. Also mit der Prüfstelle ist das so. Also unser Ansprechpartner ist primär das Unternehmen. Die BaFin hat allerdings das Recht, Auditor und Prüfer gleichzeitig zu fragen. Das hat auch das OLG entschieden, weil ein Abschlussprüfer mal sich quasi geweigert hat, seine Arbeitspapiere der BaFin rauszugeben, weil im Gesetz steht, dass die BaFin beide nachfragen kann, und dann hat das OLG entschieden, dass die BaFin dann auch ein großes Auswahlermessen hat, weil das Verfahren muss schnell über die Bühne gehen und die BaFin muss dann nicht erst den Issuer fragen, wenn sie meint, es ist zweckdienlicher, gleich den Abschlussprüfer zu fragen, weil er möglicherweise die besseren Arbeitspapiere hat. Da ist entschieden, sozusagen, dass zumindest die BaFin direkt an den Auditor herantreten kann.
Aber ich glaube, das wäre für uns, vielleicht auch wenn Sie da die Unterlagen haben, ganz interessant mal zu sehen, wo würden sich denn Änderungen ergeben. Daraus haben wir dann ja auch eher mal Anhaltspunkte hier zu überlegen, ja, worauf antworten wir denn jetzt? Weil ich bin mir nicht sicher, sehr wahrscheinlich haben Sie dann sehr viel besseren Überblick. Auch diese Frage mit On-Site-Inspections, das weiß ich jetzt nicht. Kann die DPR oder die BaFin anklopfen und sagen, lass mich jetzt rein. Also ihr dürft, ja, ihr seid zwar Hausherr, ja, aber jetzt komme ich mal rein und gucke mir mal bei euren Schränken hier. Ich weiß das alles
nicht. Also Steven Major führt das immer bei den Ratingagenturen, kann er das wohl. Also wenn bei den Ratingagenturen, wenn da die ESMA hinterfragen möchte, wie kam es zu einem bestimmten Rating, dann dürfen sie praktisch anklopfen und dürfen sich dann die Unterlagen direkt anschauen. Jetzt kann sich die Prüfstelle natürlich nicht, weil die Prüfstelle kann ja per Gesetz nur den zuletzt festgestellten Abschluss prüfen, und damit muss er erstmal festgestellt sein. Also ich kann mich nicht sozusagen quasi in den laufenden Erstellungsprozess einbinden und sagen, lass mich mal sehen. Ne? Oder und wir müssen ja auch um Zustimmung bitten zum Prüfverfahren, also wir können nicht einfach vorbeikommen. Ja.
Aber ich glaube, das ist am Ende sehr wahrscheinlich auch das Thema, wo dann am Ende Juristen auch sagen, es ist alles schön, was ihr erstmal hier macht, aber das geht eigentlich aufgrund bundesdeutscher Gesetze gar nicht, was ihr euch ja alles vorstellt.
Ich würde an der Stelle noch mal fragen, wenn wir sagen, wir schreiben das als Standardsetter, hat das was mit uns als Standardsetter zu tun?
Ja,
wäre mein Punkt auch gewesen. Also dass das für uns Auditor hochgradig interessant ist und für unsere Prüflinge auch. Aber ich glaube, als Standardsetzer haben wir doch da im Grunde genommen eigentlich keinen primären Blutdruck dran, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob man, gut, das muss man jetzt eben mal dann, vielleicht ist das auch ein Punkt, wo man mit dem Verwaltungsrat oder so reden müsste, weil ich habe es jetzt breiter gefasst. Mhm. Ich sage ganz einfach, Constituents im Sinne alle die mal mit Rechnungslegung zu tun haben, wir vertreten Bundesverbandsteuer, bla 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 und so. Klar, das passt jetzt irgendwo nicht genau da rein. Wenn ich so eng sehe, dann werden wir sehr wahrscheinlich nur zu relativ wenig Fragen eine Antwort geben können. Wenn wir aber sagen, ja, jeder kann die, man ist aufgefordert, die Antwort zu geben und ich beschränke mich jetzt nicht nur auf Standard-Setting, aber das ist sicherlich eine Frage. Ich will jetzt natürlich auch nicht, dass wir hier über unsere Befugnisse hinausgehen und hier zu irgendwelchen Sachen Antworten geben, wo jeder sagt, was habt ihr denn da erzählt?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird das IDW Stellung nehmen.
Wissen wir, ob die zu allen Fragen Stellung nehmen?
Kann ich gucken.
Ja, denn ich sag mal, also unser Haus nimmt Stellung international, aber vielleicht zu 6 Fragen. Und die machen das ganz genauso rigoros, sagen alles nur, wir gehen nur ein auf diejenigen Fragen, die uns als Prüfungsgesellschaft betreffen. Und das halte ich eigentlich auch für richtig. Man sagen müsste, also wir können nicht für andere im Grunde genommen ohne weiteres sprechen, ohne dass wir die nicht mal befragt haben.
No. Bei dir, die Frage ist jetzt, sehen wir uns vordergründig, ich weiß gerade, als Standardsetter? Ja, sind wir natürlich in dem Sinne, aber nicht nur. Wir vertreten natürlich auch die Interessen unserer Constituents. Und da sage ich mir, wenn ich ein Preparer bin, der Kunde der DPR ist, betreffen mich die Sachen schon. Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich mal beim Verwaltungsrat anklopft und fragt, wie seht ihr es? Gehen wir da über unser Ziel hinaus oder sollten wir uns wirklich nur ganz eng auf die Sachen, die mit Accounting und Rechnungslegung zu tun haben?
Ist natürlich jetzt zeitlich auch schon sehr knapp, ne? Also mal sagen, wenn wir in einer Woche Abgabetermin haben, also da hätten wir wahrscheinlich das dann in der letzten ÖD noch irgendwie unterbringen müssen oder so einem Chief Accountant Call oder irgendwie so.
Wobei ich glaube, dass die Preparer sehr begrüßen würde, weil ehrlich gesagt, ich habe noch an keiner Stelle gehört, dass irgendwie ein Preparer oder eine Gruppe von Preparer, ein Arcoil oder so, dazu Stellung nimmt. Weiß nicht, hast du vom Arcoil irgendwas gehört? Das ist ja außen vor. Ja. Und im letzten Chief Accountant Call, den ich beigewohnt habe, kam schon mal so ein bisschen durch, naja, dieses Argument, man muss eigentlich wissen, wer jetzt feuert.
Ich telefoniere morgen Nachmittag mit Herrn Thomas. Aus anderem Anlass. Dann dachte ich, würde ich mich mal an die Arbeit machen. Und damit das Ende der Sitzung deklarieren. Vielen Dank.